ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen und mitten im Studio heute Jens Riewer mit weiteren Nachrichten und Julia Büchler hat den Sport nachher.
Guten Abend.
Guten Abend.
Eine Wahlkampfauftaktveranstaltung hat ja meist verschiedene Aufgaben. Sie soll die eigenen Leute motivieren und einschwören, gleichzeitig Signale an potenzielle Wählerinnen und Wähler senden. Und auch das gehört dazu, Orientierung geben. Etwa welche Vorstellungen die Spitzenkandidaten so haben. Bei der AfD in Donaueschingen suchte man es heute vergebens. Denn der Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, der war ja nicht anwesend. Wegen der Vorermittlungen zu möglichen russischen und chinesischen Geldzahlungen und dem Spionagevorwurf gegen einen engen Mitarbeiter Krahs war er ferngeblieben. Und doch gerade deshalb präsent. Dafür sorgten allein schon die Demonstranten vor der Halle, die den Finger in die Wunde legten. Daniel Hechler und Martin Rottach.
Das Lachen scheint ihm längst vergangen. Als Alternative für Diktatoren aus China und Russland. Präsent aber ist Maximilian Krah noch immer. Zumindest auf dieser Animation von AfD-Kritikern vor den Donauhallen. Innen ist der Spitzenkandidat dagegen unsichtbar zum Auftakt des Europawahlkampfs. Von Bühnen, Fernsehspots, Plakaten erst einmal verbannt. Alice Weidel erwähnt Krah mit keinem Wort und setzt in der Spionageaffäre doch den Ton.
Wenn ich auf die letzten ein, zwei Wochen zurückblicke, es tut sich ja immer sehr viel in der Republik, dann sehe ich nur Russland und China rauf und runter, wie hier unsere Partei diskreditiert und in die Mangel genommen wird.
Ihr Co-Vorsitzender Chrupalla ruft die Partei zur Geschlossenheit auf, teilt gegen die Gegner aus, dankt Krah mit ein paar dünnen Worten.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei Maximilian Krah bedanken, dass er gesagt hat, es soll heute nicht bei diesem Auftakt um Krah gehen.
Vor einem Jahr noch war er der strahlende Gewinner. Mit 65% wurde Krah zum AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl gekürt. Unterstützung kam vor allem von rechts außen. Im Europaparlament fiel er immer wieder mit China-freundlichen Einlassungen auf. Am vergangenen Montag dann die Festnahme eines Mitarbeiters wegen Spionagevorwürfen. Nun laufen auch gegen ihn selbst Vorermittlungen wegen möglicher Geldzahlungen aus chinesischen und russischen Quellen. Doch die Affäre scheint der AfD bislang nicht sonderlich zu schaden, meint der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Die Krisenstrategie der Partei zahle sich womöglich aus.
Wir sehen in der Vergangenheit, wenn wir zurückblicken, die AfD hat jede Menge Skandale durchgestanden, durch schlichte Ignoranz, durch schlichte Leugnung, durch die Behauptung, man sei einer Kampagne ausgesetzt. Und genau dies versucht man auch hier. Also bloß symbolische, vorsichtige Distanzierung und ansonsten bleibt man bei den eingefahrenen Deutungsmustern.
Und tatsächlich überwiegt bei vielen Gästen des Wahlkampfauftakts Gleichgültigkeit, Skepsis, ja auch Trotz.
Es wird ihn wahrscheinlich erstmal nicht großartig beeinflussen. Ich meine, es wird ja überall erstmal sowieso alles schlecht geredet.
Wenn von der AfD einer einen Fehler macht, dann wird es hochgepusht.
Es gibt nichts Belegbares dagegen, dann ist es okay. Und wenn es belegbare Beweise gibt, natürlich gehört er dann ausgeschlossen.
Dafür jetzt Herr Krah verantwortlich zu machen, finde ich falsch.
Daumen hoch in schwierigen Zeiten. Ein Wahlkampf ohne Spitzenkandidaten. In 6 Wochen entscheiden die Wählerinnen und Wähler über das Experiment.
Ja, den Auftakt zum Europawahlkampf, den macht er heute auch die FDP bei ihrem Bundesparteitag in Berlin. Und die Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die wollte offenbar ihrem selbstgewählten Spitznamen Oma Courage alle Ehre machen und nahm gleich schon mal EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ins Visier.
Frau von der Leyen stellt sich nicht den Bürgerinnen und Bürgern, sie reist nicht durchs Land. Politik muss aber bürgernah sein, sie muss marktwirtschaftlich denkend sein und das ist nicht immer gemütlich.
Als ungemütlich könnte man wohl auch das Klima in der Ampelkoalition beschreiben. Jüngstes Beispiel, Anfang der Woche hatte die FDP-Parteispitze um Christian Lindner ihr 12-Punkte-Programm für mehr Wirtschaftswachstum vorgelegt, was von der Opposition gleich schon mal als Scheidungsurkunde für die Ampel beschrieben wurde. Wenn Sanktionen beim Bürgergeld, Abschaffung der Rente mit 63 oder Steuererleichterung. Den FDP-Delegierten freilich waren die Punkte mehr als willkommen, denn die versuchten sich Mut zu machen mit Blick nicht nur auf die Europawahl, sondern auch auf die Landtagswahlen in Ostdeutschland. André Katschall.
3,5 Minuten Applaus für Parteichef Christian Lindner. Der hatte in seiner Rede zuvor die großen Klassiker der FDP-Programmatik bemüht. Weniger Staat, mehr Wirtschaft und Freiheit. Das soll helfen gegen die Unzufriedenheit vieler Bürger. Lindner fordert eine Wirtschaftswende.
Es ist also auch eine Investition in die politische Legitimierung unseres Wirtschafts-, Gesellschafts- und Regierungsmodells, dafür zu sorgen, dass die Demokratie liefert. Anders gesagt, die Wirtschaftswende ist das beste Demokratiefördergesetz, das man haben kann.
Ein Zeichen der Zuversicht soll von diesem Parteitag ausgehen. Für die Europawahl, aber auch die Landtagswahlen in Ostdeutschland, die im Herbst anstehen. Brandenburg, Sachsen und Thüringen. In den drei Ländern ist die FDP laut Umfragen im Auftrag der ARD so schwach, dass Meinungsforscher sie kaum noch messen können. Jetzt stehen die Landesverbände auch noch unter Druck aus der Bundespolitik, wegen der bei vielen unbeliebten Ampelkoalition.
Die Ampel spielt natürlich eine Rolle, ne? Eine Regierung, die keiner mag. Es ist natürlich eine schwierige Geschichte, dagegen anzukämpfen. Gleichwohl muss man immer wieder sagen, es gab zu dem Zeitpunkt politisch keine anderen Mehrheiten in diesem Land. Die CDU lag am Boden, war mit sich selber uneins. Und jetzt muss man einfach das Beste draus machen.
Ich denke, das liegt daran, dass bei den Leuten der Wahlkampf noch nicht so richtig angekommen ist. Wir haben im Moment den Europawahlkampf und die Ampel sehr präsent bei uns in den Bundesländern. Und das ist tatsächlich was, wo im Osten auch häufig Verständigungsprobleme einfach zwischen den Leuten sind. Ich glaube, die haben das noch nicht so präsent. Gleichzeitig bin ich guter Hoffnung, weil auch 2019 war das damals so. Da hat es in Thüringen dann gereicht.
Das Prinzip Hoffnung lebt also. Die FDP versucht weiter, den Spagat, ihr Profil zu schärfen und gleichzeitig Regierungspartei zu bleiben. Doch vieles von dem, was hier besprochen wird, ist zunächst einmal ein liberales Wunschprogramm.
Und zum FDP-Parteitag hat unsere Hauptstadtstudio-Korrespondentin Iris Seiram vom Rundfunk Berlin-Brandenburg folgende Meinung.
Ausgerechnet vor einer rosaroten Wand trat FDP-Chef Christian Lindner heute beim Parteitag auf. Und so euphorisch und mit wie viel Applaus die Reden von ihm und der Europaspitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gefeiert wurden, konnte man angesichts der aktuellen Umfragewerte durchaus den Eindruck gewinnen, als blickten die Liberalen hier durch eine etwas zu rosarote Brille. Denn die Begeisterung, sie endet tatsächlich am Hallenausgang. Bei den drei Landtagswahlen im Osten sind die Umfragewerte so schlecht, dass einige Institute sie nicht mehr ausweisen. Nun, der Versuch mit der Wirtschaftswende zu punkten. Stabilität, Sicherheit, fair genug. Klassische FDP-Themen. Doch so gut die Vorschläge vielleicht aus wirtschaftlicher Perspektive sein mögen, wenn sie mit dieser Ampel kaum Chancen auf Umsetzung haben, darf bezweifelt werden, dass man damit Kasse machen kann. Und die Abrechnung kommt sicher in diesem Superwahljahr. Noch bei der Bundestagswahl 2021 konnte die FDP in Brandenburg und Thüringen über 9% holen, in Sachsen sogar 11%. Ihnen gelang damals, viele Menschen, die sich etwa in der Corona-Pandemie nicht gehört und gesehen gefühlt haben, ein Ansprechpartner zu sein. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, eben die ganz grundlegenden Bürgerrechte. Eigentlich auch FDP-DNA. Den Liberalen ist es nicht gelungen, diese Wähler zu halten. Vielleicht etwas weniger Golfplatzliberalismus und mehr gesellschaftlicher Liberalismus. Der könnte Debattenräume weiten und würde vielleicht nicht so schrill daherkommen wie der ein oder andere knackige Spruch von FDPs Spitzenkandidatin Oma Courage.
Die Meinung von Iris Seiram. Das Licht ist zwar noch nicht ganz aus, aber die Strahlkraft nimmt weiter ab. Die insolvente Kette Galeria Karstadt Kaufhof plant die Schließung von 16 ihrer noch verbliebenen 92 Warenhäuser in Deutschland. Vom einstigen Karstadt-Slogan »Schöner shoppen in der Stadt« bleibt dann dort nicht mehr viel übrig. Es trifft Filialen im ganzen Land. Alleine 3 davon liegen in Berlin. 1400 Menschen werden dadurch wohl ihren Job verlieren. Der Grund für diese Auswahl bei den Schließungen ist nicht nur der mangelnde Umsatz, es spielten bei einigen Häusern auch die Mietkosten eine Rolle. Oliver Meyer.
Am Personaleingang der Kölner Filiale Breite Straße. Gerade haben diese beiden Mitarbeiterinnen erfahren, dass ihr Haus am 31. August geschlossen wird. Von der Entscheidung seien sie überrumpelt worden, sagt eine Frau, die seit mehr als 10 Jahren in der Haushaltswarenabteilung beschäftigt ist und hier ihren Namen nicht nennen möchte.
Die Mitarbeiter sind enorm enttäuscht, weil das ist ein gut funktionierendes Haus. Und Köln ist groß mit Hinterland. Ich weiß nicht, was sie dabei gedacht haben.
Insgesamt 16 von 92 Filialen sollen schließen, allein 3 davon in Berlin. Dort, wo uns mit den Vermietern ein wirtschaftlich vertretbares Ergebnis nicht zu erzielen war, können die betreffenden Häuser nicht fortgeführt werden. Kundinnen und Kunden ärgert das, so wie hier in Berlin-Spandau.
Also ich finde es für Spandau, also ich bin richtig erschüttert.
Meine Frau ist Spandauerin, die sagt, dann ist Spandau komplett tot.
Auch die Zentrale in Essen mit 900 Beschäftigten wird geschlossen. Nur die Hälfte von ihnen soll mit in den neuen Hauptsitz hier in die Düsseldorfer Filiale ziehen. Die insgesamt etwa 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Jobs verlieren sollen, können für die kommenden 8 Monate in eine Transfergesellschaft.
Wer sich entscheidet, sozusagen der Kündigung aus dem Weg zu gehen, geht in eine Transfergesellschaft und wird dort dementsprechend umgeschult oder es wird versucht, eben einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Das sind gute Maßnahmen, aber wir bleiben dabei, die 16 Filialen müssen nicht geschlossen werden.
Branchenkenner gehen vom Gegenteil aus. Aufgrund hoher Mieten, eines nicht mehr zeitgemäßen Warenangebots und eines fehlenden Online-Konzeptes sehen sie für die angeschlagene Warenhauskette keine Zukunft.
Es handelt sich bei Galeria um ein Fass ohne Boden. Jetzt ist die Frage, kann man da noch einen Boden anbringen? Ich glaube nicht. Also insofern würde es Sinn machen, das Thema zu beenden.
Aus seiner Sicht ist Galeria Karstadt Kaufhof nicht mehr zu retten. Eine Perspektive, die die verbleibenden 11.400 Beschäftigten weiter beunruhigen dürfte.
Und jetzt weiter Nachrichten des Tages mit dir, Jens.
Ja. Die SPD ist in die heiße Phase des Europawahlkampfs gestartet. In Hamburg warben führende Politiker der Partei um Stimmen. SPD-Chef Klingbeil bekräftigte die Hilfe für die Ukraine, setzte sich aber auch für eine diplomatische Konfliktlösung ein. Die Spitzenkandidatin Barley betonte die Bedeutung Deutschlands für ein starkes demokratisches Europa. Bundeskanzler Scholz stellte die Verteidigung sozialer Werte und der Demokratie in den Mittelpunkt. Mit einem Parteitag in München ist die CSU in den Wahlkampf gestartet. Parteichef Söder sagte, Europa sichere den Frieden und stärke die Wirtschaft. Als Ziel gab er aus, die CSU solle ihr Ergebnis von der letzten Wahl verbessern. Spitzenkandidat Weber warb für eine andere Agrarpolitik, um die eigene Landwirtschaft stärker zu unterstützen. Außerdem forderte er eine massive Aufrüstung in der Europäischen Union. Die Terrororganisation Hamas hat am Abend ein weiteres Geiselvideo veröffentlicht. Auf den Bildern sprechen sich offenbar 2 aus Israel entführte Männer für einen Deal zwischen der Hamas und der israelischen Regierung aus. Unter welchen Umständen das Video entstanden ist und ob die beiden Geiseln unter Drohungen sprechen mussten, blieb unklar. Unterdessen hat Israels Außenminister Katz ein Aussetzen des angekündigten Militäreinsatzes in Rafah angekündigt, wenn die Geiseln freigelassen werden. Soweit die Nachrichten. Und damit zurück zu dir, Ingo.
Danke, Jens. Draußen steigen die Temperaturen und die große Frage bei dem Frühlingswetter lautete vielerorts heute, wer grillt was? Und beim Sport könnte man dagegen fragen, wer grillt wen? Und zwar auf den Plätzen der Fußball-Bundesliga, Julia.
Ja, Leverkusen lässt sie alle schmoren, könnte man darauf antworten. Der neue deutsche Meister ist einfach nicht zu schlagen. Bleibt diese Saison weiter ohne Niederlage gegen Stuttgart, gelingt Leverkusen in der 96. Minute der Ausgleichstreffer zum 2:2, wieder mal die Rettung in letzter Sekunde. Und was macht der FC Bayern? Der macht mal wieder seinem Spitznamen FC Hollywood alle Ehre. Jeden Tag gibt's neue Schlagzeilen. Entweder geht's um den noch nicht bekannten neuen Trainer oder um den aktuellen, Thomas Tuchel. Er fühlte sich heute in seinem Stolz verletzt. Der noch Bayern-Trainer hatte sich über Ehrenpräsident Uli Hoeneß geärgert. Dieser hatte Tuchels Arbeit mit jungen Spielern kritisiert. Eher nebenbei gewinnen die Bayern heute gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1.
Eigentlich ist alles prima bei den Bayern vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid. Wenn da nicht die harsche Kritik von Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Bayern-Trainer wäre.
Sie sind aus meiner Sicht, ich habe es gesagt, sehr, sehr oder meilenweit von der Realität entfernt, diese Anschuldungen. Und habe es auch vorher bei den Kollegen gesagt, dass es schon, weil es eben aus dem Verein kommt und von Uli kommt, ein bisschen auch meine Trainerehre verletzt. Weil ich glaube, wir haben bewiesen in 15 Jahren Profifußball, dass wir eigentlich genau da dafür stehen, junge Spieler zu entwickeln.
Eigentlich will Thomas Tuchel keine Nebengeräusche mehr hören vor dem großen Spiel am Dienstag. Sein Team scheint jedenfalls bereit zu sein für das Treffen mit Real Madrid. Gegen die Frankfurter Eintracht gehen die Bayern früh in Führung. Konrad Leimer mit dem Konter und der perfekten Vorarbeit für Harry Kane. 1:0 in der 9. Minute. Die Gäste erholen sich schnell von dem Rückstand. Eine feine Einzelleistung von Hugo Ekitike. Keine Chance für Manuel Neuer, der 1:1 Ausgleich nach 23 Minuten. 1:1 steht es auch zur Pause. Bayerns Sportvorstand Max Eberl ist weiterhin auf Trainersuche. Favorit ist Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick. Nach einer Stunde steht Thomas Müller im Fokus, der Ellbogencheck von Robin Koch im Strafraum. Schiedsrichter Daniel Schlager entscheidet nach Videobeweis auf Strafstoß. Harry Kane schnürt den Doppelpack. Die Bayern gewinnen 2:1 gegen Frankfurt und freuen sich auf Madrid.
Ob Dortmund sich auch auf Paris freut? Eher nicht. Der BVB ist am Mittwoch in der Champions League gegen Paris Saint-Germain gefordert, hat es heute aber verpasst, sich dafür warm zu spielen. Mit 1:4 verliert Dortmund in Leipzig. Eine enttäuschende Niederlage zu einem ganz schlechten Zeitpunkt.
Der Gang in die Kurve kein leichter. Der Kampf um Tabellenplatz 4 so gut wie verloren. Champions League Generalprobe verpatzt.
Ja, erstmal ist das natürlich ein kompletter Faustschlag ins Gesicht. Es geht aber nicht um die Brisanz, die jetzt drumherum entstand. Das geht einfach grundsätzlich erstmal um das Spiel. Also 4:1 zu verlieren hier. Und selbst wenn wir beide jetzt durch gewesen wären, zweiter, dritter, es geht um nichts mehr, dann ist 4:1 ist ein Schlag in die Fresse.
Dabei teilt Dortmund erst einmal Schläge aus. Beide Mannschaften starten furios ins Topspiel. Sancho mit der Führung. Die Dortmunder Welt war da noch in Ordnung. Leipzig schlägt zurück. Nur 3 Minuten später Openda nach grandioser Vorarbeit von Xavi. Niederländische Maßarbeit vom 21-Jährigen, der herausragt und sich in Leipzig zu einem Topspieler der Liga entwickelt hat.
Er profitiert natürlich aber auch von der guten Atmosphäre, von seinen Teamkameraden, die ihn gut einsetzen. Also insgesamt sind wir da gerade, haben wir einen guten Spirit.
Von Schlager kommt der nächste Schlag, den Žeško ins Dortmunder Netz vollendet. Leipzig bleibt kampflustig. Openda auf Simakon, der kontert zum 3:1. Baumgartner eingewechselt und erfolgreich 4:1 Dortmund geschlagen und so gut wie sicher für die Champions League qualifiziert. Leipzig dreht sich vor Freude.
Und hier die weiteren Ergebnisse des 31. Spieltages. Freiburg-Wolfsburg endet 1:2, Augsburg-Bremen 0:3. Bereits gestern gewann Bochum gegen Hoffenheim mit 3:2. Und morgen gibt es noch 3 Spiele. Gladbach empfängt Union Berlin, Mainz hat Köln zu Gast und Darmstadt spielt gegen Heidenheim. Die Tabelle. Meister Leverkusen ungeschlagen an 1, dahinter die Bayern, Stuttgart und Leipzig. Dortmund auf Platz 5, Frankfurt ist 6. Bremen auf Platz 10 und in der Abstiegszone Mainz, Köln und ganz unten Darmstadt. Zur Ruder-EM in Ungarn. 3 Monate vor den Olympischen Spielen, da kommt der Deutschland-Achter immer besser in Fahrt. Heute musste das Paradeboot nur einem Team den Vortritt lassen.
Es war ein überraschend starker Auftritt des Deutschland-Achters in Szeged. Gut gestartet lag das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes zur Hälfte des Rennens nur knapp hinter den haushohen Favoriten aus Großbritannien. Das Boot um Schlagmann Hannes Ozig fuhr lange sogar um den Sieg mit, doch der Weltmeister aus Großbritannien war nicht zu schlagen. Platz 2 und damit Silber für den Deutschland-Achter, ein mutmachendes Ausrufezeichen. 3 Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris.
Ja, kaum gab es heute etwas länger Sonne und Wärme, schon stieg die Laune bei vielen. Donald, kann das Wetter dafür weiter sorgen?
Ja, die Temperaturen werden sogar noch weiter ansteigen und wir werden einen klasse Monatswechsel vom April in den Mai dann haben. Wir schauen mal drauf auf die Wetterkarte für morgen. Wir haben hier ja das Tiefdruckgebiet namens Dunja. Eine schwache Kaltfront liegt morgen über dem Westen von Deutschland, ist aber nicht allzu wetterwirksam und allgemein wird es dann hier über der Iberischen Halbinsel zu kalt sein. Bei uns kommt aber die sommerlich warme Luft von Süden her zusammen mit Sahara-Staub. Wir sehen heute Nacht schon diese schwache Kaltfront mit dichten Wolken dann im Westen. Sie wird sich langsam in Richtung Osten vorwärts arbeiten. Dort ist aber noch längere Zeit gering bewölkt oder sogar sternenklar. Morgen Nachmittag können dann vor allem im Nordwesten auch einzelne Gewitter entstehen. Und diese Kaltfront wird dann auch in der Nacht zum Montag noch ein bisschen weiter in den Osten vorankommen. Die Temperaturen morgen früh, dann nur in den Hochtälern noch unter 5 Grad, im Westen unter den Wolken sogar 10 bis 14 Grad mild. Die höchsten Temperaturen gibt es natürlich mit dem längsten Sonnenschein morgen in Sachsen und in der Lausitz ungefähr 26 Grad, in der Eifel maximal 15. Der Trend für die nächsten Tage am Montag, vorübergehend auch im Osten, mal leichte Schauerneigung von Bayern bis nach Sachsen, durchweg trocken. Und am Dienstag gibt es dort sogar bis zu 28 Grad.
Laune programmiert. Vielen Dank, Donald. Das waren die Aussichten und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten folgt jetzt das Wort zum Sonntag.
Darin Gedanken über die Antworten auf die Frage, was ist richtig und was ist falsch.
Morgen Abend sind wir dann wieder für Sie da. Schönen Sonntag noch an dieser Stelle. Tschüss.
Tschüss.
Und schönen Abend.
Und bleiben Sie zuversichtlich.